Wind. Wien brachte Samstag den Schnee und frischen Wind bringt auch die Piratenpartei in die politische Landschaft und in die Parlamente. Das Programm der Partei und was die Piraten bewirken können, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Es wird spannend, das kann ich schon verraten. The Wind kommt übrigens von der aktuellen CD der Zac Brown Band Uncaged. Montag, 29. Oktober 2012, 16 Uhr, gleich 4 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag müssen gemäß Artikel 39 Absatz 1 Grundgesetz zwischen dem 28. August 2013 und dem 27. Oktober 2013 stattfinden. Im Vorfeld zur somit in weniger als einem Jahr anstehenden Bundestagswahl haben wir die politischen Parteien zu einem Gespräch in unsere Plattformsendungen eingeladen. Heute geht es, wie schon angekündigt, weiter mit der Piratenpartei. Die Piraten stehen für Internetthemen. Was sie dort fordern und was sie darüber hinaus drauf haben, das erfragen wir in der nächsten knappen Stunde. Willkommen im Studio von Radio Free FM, Lisa Collins. Sie ist Direktkandidatin zur Bundestagswahl für den Wahlkreis Ulm. Sie ist Listenkandidatin für Baden-Württemberg und stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband Ulm-Alb-Donau-Kreis.
Hi.
Ja, und wir haben zu Gast den Marco Goipert. Er ist Beisitzer im Vorstand des Landesverbandes Baden-Württemberg. Willkommen.
Hallo.
Jo, jetzt haben wir euch hier. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, uns bei Radio Free FM ein bisschen was über die Piratenpartei erzählen wollt. Sagt doch vielleicht vorab erstmal ein bisschen was zu euch selber, was ihr so beruflich macht und ansonsten schon im Leben alles erlebt habt.
Also ich bin 26 Jahre alt, ich bin alleinerziehende Mutter von einer 3-jährigen Tochter, mache derzeit noch meine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration. Habe ich beruflich viel gemacht, war auch 4 Jahre in Irland und bin dann 2010 zurückgekommen und seit einer Weile bei den Piraten aktiv.
Der Name Collins hat ja sowas Angelsächsisches.
Ja, das ist ein irischer Name, der daher kommt, dass ich mit dem Vater meiner Tochter ursprünglich bis vor einer Weile noch verheiratet war und von ihm den Namen angenommen habe.
Und der Name, der bleibt so, da stehst jetzt drauf.
Der Name bleibt so allein schon, weil meine Tochter denselben Nachnamen hat und ich für das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl den Namen nicht ändern möchte.
Ja, klingt ja gut. Collins, schöner Name. Marco, erzähl du was.
Ja, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin vom Beruf her Krankenpfleger und arbeite in der Altenpflege. Bei den Piraten bin ich seit Mitte 2009, habe sie aber auch schon davor auf den Schirm gehabt und mit der großen Mitgliederschwemme damals mit eingetreten.
Wann hat sich die Piratenpartei eigentlich gegründet? Wisst ihr das?
Also die erste Piratenpartei weltweit, das war die schwedische. Die hat sich am 1. Januar 2006 gegründet und im September darauf hat sich in Berlin die deutsche Piratenpartei gegründet.
2007, das sind 5 Jahre, congratulations. 5 Jahre kann man sagen, eigentlich durchaus mit viel Erfolg, denn ihr seid 6 Jahre.
2006 habe ich gesagt.
Ja, 2006 war die erste in Schweden und dann im Jahr drauf, im September.
Im selben Jahr.
Ach, im selben Jahr, das heißt 6 Jahre Piratenpartei. Und ihr seid ja schon in 4 Landtagen vertreten mittlerweile. Welche sind das?
Das ist zum einen Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland und im Abgeordnetenhaus in Berlin.
Seid ihr dann weltweit als The Pirates, als die Piraten firmieren sozusagen?
Also es gibt einen Dachverband, den The Pirate Party International, und das wird jetzt momentan über eine Gründung der Pirate Party Europe dran gedacht, wo sich dann alle Piratenparteien miteinander vernetzen und für ähnliche Ziele oder gleiche Ziele kämpfen.
Wieso nennt die Partei sich Piraten? Was hat das für einen Sinn, für einen Hintergrund?
Das kommt ursprünglich von der Internet-Tauschplattform The Pirate Bay. Und in Anlehnung an diese Pirate Bay wurde dann die schwedische Piratpartiet gegründet. Da ging es auch darum, diesem Raubkopieren, was man gesagt hat, das sind Piraten, das ist Produktpiraterie. Um das quasi positiv neu zu besetzen, hat man gedacht, okay, wir nehmen jetzt diesen Namen. Zum einen, weil wir diese negative Behaftung nicht gut finden und zum anderen einfach, weil wir nach dem schwedischen Vorbild gegangen sind.
Wie ihr da genau dazu steht, zu diesem Thema Piraterie oder Urheberrecht, können wir ja nachher ein bisschen erforschen. Ich will noch ein paar so allgemeine Sachen wissen. Wie ist denn das für euch persönlich? Ist das für euch mit dem Namen okay so?
Also für mich auf jeden Fall. Der Name ist auffällig. Und naja, ich weiß nicht, wir haben genauso viel mit der richtigen Piraten oder mit den richtigen Piraten zu tun wie eine CDU mit dem Christentum oder Ähnlichem.
Also ich muss auch sagen, ich stehe voll und ganz hinter dem Namen. Ich finde ihn witzig. Man wird auch immer darauf angesprochen. Ich glaube, dass viel von der medialen Aufmerksamkeit anfangs auch tatsächlich dem Namen geschuldet war.
Marco, wenn du die CDU erwähnst, seht ihr jetzt die CDU als politischen Gegner oder wie seid ihr denn so einzuordnen in der politischen Landschaft zwischen rechts und links?
Also dieses klassische Rechts-Links-Schema, das lehnen wir von vornherein grundsätzlich ab. Wir wollen und wir tun uns da ganz und gar nicht einordnen lassen. Wir wollen sachbezogene Politik machen. Wenn die CDU oder auch andere Parteien gute Ideen haben, dann sagen wir, okay, wir helfen mit, wir machen mit, wir stimmen mit ab. Aber wir wollen nicht uns an eine Partei irgendwo binden lassen. Wir wollen im Endeffekt sachthemenbezogene Koalitionen und keine fixen parteigebundenen Koalitionen.
Kann man das vergleichen so mit dem Schweizer Modell ein bisschen?
Ja.
Aber da ist es ja eigentlich eine direkte Demokratie. Da fällt es natürlich leichter, sachthemenmäßig zu operieren. Bei uns ist es doch ein bisschen, ich sage jetzt mal, eingefahren, dass es einfach so quasi Blöcke gibt, so dieser schwarz-gelbe Block und dann der rot-grüne Block.
Ja, deswegen treten wir an, weil wir was verändern wollen. Wir wollen einfach mal wie vorhin schon gesagt, einen frischen Wind reinbringen, einfach mal das politische System ein bisschen verändern und ja, das versuchen wir zumindest, in der Hoffnung, dass es natürlich auch irgendwann klappt.
In 4 Landtagen vertreten innerhalb relativ kurzer Zeit, das ist toll. Wie fühlt sich das an und was habt ihr da schon bewirken können?
Also wie es sich anfühlt, spannend, ganz, ganz spannend. Wenn man überlegt, wir haben die Berliner haben damals vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus ihre Liste zusammengestellt und haben die Anzahl Listenplätze festgelegt, weil wir davor halt in Anführungszeichen eine 2%-Partei waren. Und dann haben die gedacht, okay, wir stellen unsere Liste zusammen, packen da ein paar Leute drauf, mal gucken, ob wir über die 5% kommen. Und plötzlich waren es 8,9%. Wir haben also absolute Überflieger sind ins Abgeordnetenhaus eingezogen mit genauso vielen Leuten, wie wir für die Liste zusammengestellt hatten. Also haben es gerade so überhaupt geschafft, unsere Plätze voll zu machen.
Naja, Ziel erreicht, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber das ist ja jetzt zunächst mal Oppositionsbänke. Gibt es auch die Möglichkeit oder wäre das denkbar für euch, dass ihr sagt, okay, wir stehen auch mal für eine Regierungsbeteiligung zur Verfügung?
Mit Sicherheit für eine Regierungsbeteiligung. Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Form. Also ich denke, für uns ist es, also diese festen Koalitionsverträge, wie sie aktuell in der Politik üblich sind, ist natürlich für uns was, was wir tendenziell eher ablehnen.
Das heißt, eine konkrete Koalitionsaussage wird es von euch nicht geben, aber wäre es auch denkbar, dass ihr eine Minderheitsregierung unterstützen würdet oder mittragen würdet?
Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Option. Also ich denke, das müssten, wenn wir dann soweit sind und feststellen, dass andere Parteien von uns unterstützt werden möchten in ihrer Regierung, dann ist das was, was, denke ich, in parteiintern auch ausdiskutiert werden muss und was wir dann parteiintern auch beschließen müssen. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass wir das von vornherein ablehnen würden.
Ist es denn machbar, innerhalb einer Legislaturperiode zu jedem Thema sozusagen spontan sich zu überlegen, welchem Block könnte man näher stehen auf diesem Gebiet? Wie funktioniert es bisher in diesen Landtagen bei der praktischen Arbeit?
Also dazu muss man sagen, dass ein Teil der Landtage ist ja natürlich relativ frisch noch. Für die ist das auch, das sind keine politikerfahrenen Menschen, sondern das sind Leute, die quasi auch hobbymäßig in die Politik gekommen sind, nicht schon immer Zeit ihres Lebens Politiker waren. Und dementsprechend müssen die sich auch erstmal ein Stück weit zurechtfinden. Wir können jetzt aus dem einen Jahr oder ein bisschen über ein Jahr im Abgeordnetenhaus in Berlin sagen, dass es in Berlin auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Zumal, also gerade in Berlin zum Beispiel der Berliner Flughafen, der Ausschuss zum Berliner Flughafen, da wird der Vorsitz durch die Piraten gebildet. Und ich denke, das funktioniert ganz gut. Also die hatten jetzt zumindest mal das Jahr Zeit, sich reinzuwursteln und kommen wohl auch gut zurecht.
Bevor ich euch jetzt frage, wer konkret denn noch in Ulm mitarbeitet, was die Ulmer Piraten ganz konkret vertreten und schon bewirkt haben und tun und vorhaben, gibt es ein Lied. Aber davor noch eine Frage, wie ist es bei euch mit dem Mitgliedsbeitrag? Wenn man beitritt der Partei, muss man ja, denke ich mal, da einen Mitgliedsbeitrag zahlen.
Also grundsätzlich kann jeder bei uns mitarbeiten, ob er Mitglied ist oder nicht. Wenn man aber Mitglied ist, dann hat man natürlich ein Stimmrecht auf Parteitagen, darf dort mit abstimmen über das Programm und auch über den Vorstand. Mitgliedsbeitrag ist momentan 48 Euro im Jahr, mit Möglichkeit auch, gerade für Schüler und Studenten haben wir ja doch sehr viele, das mit dem Mitgliedsbeitrag auch teilweise runtersetzt. Und, aber wie gesagt, eine Mitgliedschaft ist nicht zwingend notwendig, um mitarbeiten zu dürfen.
Wie ist es mit der Altersstruktur bei der Piratenpartei?
Sie ist relativ jung im Vergleich zu den anderen Parteien. Ich weiß gar nicht, der Schnitt.
Vielleicht liegt das Durchschnittsalter aktuell irgendwo um 36. Also gar nicht so extrem jung.
Ja, wobei wir auch sehr viele Junge dabei, Schüler und Studenten, wie gesagt. Und wir haben aber auch natürlich ein etwas, in Anführungsstrichen, älteres Semester mit an Bord. Decken da das ganze Spektrum im Endeffekt ab.
Also der vorhin erwähnte frische Wind weht natürlich am besten, wenn auch ein paar Leute dabei sind, die einem sozusagen die Erfahrungen mit reinbringen und vielleicht das ein oder andere einfach erzählen können, weil sie halt schon viel erlebt haben. Das mag ja durchaus Sinn machen.
Also ich denke, jeder bringt sein eigenes Wissensspektrum mit. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und also die Erfahrung, die ich in der Zeit bei den Piraten gemacht habe, ist, dass es oft Leute sind, die bei irgendwelchen Themen gegen Wände gerannt sind, die irgendwann gedacht haben, ich will diesen Status quo so, wie er ist, nicht mehr akzeptieren und ich möchte was verändern. Sei es, dass sie beruflich gegen Wände gerannt sind oder dass sie familiär Probleme hatten oder auch in der Schule. Ich denke, das sind am ehesten die Leute, die dann auch wirklich den Antrieb haben, was zu ändern.
Junge Leute haben ja manchmal so quasi unverdorbene Vorstellungen und wenn man die einbringt und versucht durchzusetzen, das mag ja dann sozusagen der Motor und der Anfang von Veränderungen sein, oder?
Absolut.
Ja, dem stimme ich auch einfach so zu.
Die Piratenpartei zu Gast in der heutigen Plattform bei Radio Free FM. Und wenn wir schon die Piratenpartei haben, dann müssen wir natürlich die eine Band spielen, die diesen Namen auch im Bandnamen drin hat, nämlich The Pirates of the Mississippi. Sie haben ein wunderschönes Lied mal aufgenommen und das läuft jetzt ganz speziell für all die lieben Leute, die ihren Hund Jake getauft haben. Feed Jake. Feed the Pirates of the Mississippi und die Piratenpartei ist zu Gast hier im Radio Free FM Studio in Ulm in der Sendung Plattform. Lisa Collins und Marco Goipert sind unsere Studiogäste. Ist für euch der Tierschutz irgendwie ein wichtiges Thema?
Also man muss dazu sagen, dass wir, bei uns dauert es immer relativ lange aktuell von einem Antrag, bis er dann auch wirklich abgestimmt werden kann, weil das bei uns alle Mitglieder machen. Und es gibt Anträge zum Tierschutz, die sind nur bisher nicht behandelt. Das wird aller Voraussicht nach auf unserem nächsten Bundesparteitag im November stattfinden. Und dann können wir vielleicht mehr zu der Sache sagen.
Jetzt habe ich hier schon zwei Büchlein in der Hand. Landeswahlprogramm 2011 zur Landtagswahl am 27. März 2011 und Grundsatzprogramm Piratenpartei Deutschland. Steht da zum Tierschutz jetzt noch gar nichts drin?
Nein, ich glaube noch nicht.
Habt ihr persönlich da jetzt irgendwie Meinungen dazu, wenn wir schon die Hunde in die Sendung holen?
Also ich persönlich bin jetzt auch mit ein paar Freunden von mir am Gründen eines Vereins, der Tierheime mit unterstützen soll, im Kreis Heidenheim und nach Geislingen rüber. Und weil da wird einfach viel Hilfe benötigt, knappe Kassen und so. Und also für mich ist Tierschutz auf jeden Fall auch wichtig.
Ja, mit einer Mutter, die im Tierschutz aktiv ist, bin ich da natürlich vorgeprägt und dementsprechend ist Tierschutz für mich auch was ich persönlich als sehr wichtig erachte.
Habt ihr jetzt eine Möglichkeit, bei diesem anstehenden Parteitag dieses Thema anzusprechen, einzubringen? Wie sieht es aus?
Also viele Anträge sind eingebracht, die wurden schon vor längerem eingebracht. Unser letzter Bundesparteitag war eine Personenwahl, weil wir einen neuen Vorstand gewählt haben. Und da war natürlich für Programm nicht so viel Zeit übrig. Aber die Anträge, die da sind, werden, soweit wir es zeitlich hinkriegen, auch hoffentlich möglichst viele davon abgestimmt. Und dann werden wir hoffentlich auch schaffen, Anträge, die schon länger da liegen, abzustimmen.
Ja, was auch nicht heißen muss, dass wirklich die Anträge auch definitiv abgestimmt werden, ob pro oder contra. Da wir eine richtige Flut an Anträgen haben, die Antragskommission hat letztens erst ihr Antragsbuch rausgebracht und das hat umfasst einfach mal fast 1.500 Seiten. So viele Anträge gibt es jetzt einfach für diese 2 Tage in Bochum und ich bezweifle, dass wir alles durcharbeiten können.
Und da soll mal einer sagen, ihr hättet kein Programm außer Internet. Da kommen wir nachher noch ein bisschen näher drauf. Habt ihr persönlich schon mal irgendwie Anträge da einbringen können?
Auf dem Bundesparteitag noch nicht, für den Landesparteitag, für das Landtagswahlprogramm schon, ja.
Lisa, du bist ja die Direktkandidatin für den Wahlkreis Ulm. Trittst dagegen die aktuelle Bewerberin oder Bundestagsabgeordnete an, das ist die Frau Dr. Schawan, gell?
Ja.
Wer arbeitet denn bei euch in eurer Partei in Ulm so alles mit?
Also wir haben in Ulm einen Kreisverband, in dem der Vorstand aus 5 Personen besteht. Wir haben insgesamt in Ulm 137 Mitglieder, wenn ich ganz auf dem aktuellen Stand bin.
Das lässt sich doch schon hören.
Ja, absolut. Wir haben Teile der Ulmer bzw. des Kreisverbandes, Ulm-Alt-Donau-Kreis, sind auch im Vorstand des Bezirksverbandes Tübingen, der quasi die nächsthöhere Gliederung über uns ist. Und man muss sagen, dass Ulm doch ein sehr aktives Piratengebiet ist.
Du bist selber auch auf der bereits bestehenden Landesliste drauf. Ja. Auf welchem Platz ist der aussichtsreich?
Landeslistenplatz 9. Das würde bedeuten, dass wenn die Piraten in Baden-Württemberg so etwa 10% bekommen in der Bundestagswahl, dann wäre das für mich ein Einzug in den Bundestag.
Dann wärst du Bundestagsabgeordnete.
Ja.
Würde dich das freuen?
Es würde mich freuen, weil es mir eine Möglichkeit geben würde, Themen einzubringen, die mir sehr wichtig sind. Natürlich ist mir ganz klar, da mache ich mir gar keine Illusion, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist, dass es dass es ganz sicherlich weit weg geht von der 30-Stunden-Woche, die ich in meinem Beruf aktuell habe. Aber würde ich mich nicht darauf freuen, dann hätte ich, glaube ich, nicht kandidiert.
Wenn ihr sagt, Ulm ist ohnehin Piratengebiet, was machen denn konkret die Ulmer Piraten und was sind jetzt ganz speziell deine Ideen, deine Anliegen?
Also die Ulmer Piraten machen recht viel. Also wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel die Stopp-ACTA-Demos in Ulm organisiert, 3 an der Zahl. Wir haben die GEMA-Tanzkundgebung mit unterstützt. Wir haben des Öfteren in der Innenstadt, sieht man uns am Infostand stehen, wenn es um aktuelle Themen geht oder teilweise auch einfach nur, um die Leute über die Piratenpartei aufzuklären. Was haben wir noch? Ich kann überlegen, es ist sehr umfangreich, was wir in Ulm machen und gemacht haben, zumal unser Kreisverband in Ulm auch erst seit März diesen Jahres besteht. Also wir haben uns erst im März gegründet, davor gab es nur den Stammtisch. Und in dem halben Jahr haben wir doch recht viel gemacht. Und wir haben, wie gesagt, auch regelmäßige Stammtische alle 2 Wochen, wo sich Piraten und auch Interessierte und Kritiker treffen.
Diese Stammtische, wann und wo genau finden die statt?
Unsere Stammtische finden alle 14 Tage statt, immer montags, zum Beispiel heute und dann in 14 Tagen wieder, um 19.30 Uhr im Fischerviertel im Wilden Mann. Da haben wir das Nebenzimmer.
Da kann dann jedermann kommen, also man muss nicht Mitglied sein.
Nein, absolut jeder. Wir freuen uns auch, wenn Kritiker kommen, wenn Leute kommen, die vielleicht Fragen an uns haben, die Vorwürfe haben, die Sachen mit uns ausdiskutieren wollen. Wir freuen uns über absolut jeden.
Was ist denn bisher für heute Abend geplant?
Ich glaube, für heute Abend ist auf jeden Fall mal geplant, dass wir von der Plattform berichten, wo wir waren. Dass wir von der letzten Vorstandssitzung wird meistens noch berichtet, was bei der Vorstandssitzung besprochen wurde. Und danach einfach noch zusammensitzen, schauen, was gibt es für Aktionen in nächster Zeit, haben wir was geplant, wollen wir was planen.
Ist es dann schon beginnender Wahlkampf?
Ich würde die Grenze zwischen Wahlkampf und Nicht-Wahlkampf gar nicht so genau ziehen. Also ich bin der Meinung, dass es nicht einen Paukenschlag gibt, mit dem der Wahlkampf anfängt. Meines Erachtens nach befinden wir uns immer im Wahlkampf oder nie im Wahlkampf. Ich denke, was für mich die Piraten mit ausmacht, ist, dass die Piraten sich zu Wahlkampfzeiten nicht anders verhalten, als sie sich zu Nicht-Wahlkampfzeiten verhalten. Oder siehst du das anders?
Nö, absolut richtig. Wir machen auch so unterm Jahr einfach ohne Anlass auch mal einen Infostand, um einfach zu informieren, wer sind wir, was machen wir, wo kann man uns treffen, wie können die Leute mitarbeiten. Das ist für uns ganz normal, auch ohne konkreten Wahlkampf oder ohne konkreten Wahlanlass.
Es ist ja wichtig, dass Politiker hinterher, also nach der Wahl, zu dem stehen, was sie vorher gesagt haben. Für das, was sie gewählt worden sind. Habt ihr aus der bisherigen Erfahrung der Partei das Gefühl, die haben das hingekriegt?
Ich weiß nicht, ob dazu genug Zeit ins Land gestrichen ist, in den einzelnen Landtagen, um das schon definitiv zu sagen. Aber ich glaube, die Ziele, mit denen die Piraten in die einzelnen Landtage gestartet sind, an denen arbeiten sie auch.
Kommt mit diesem Vertrauen, das der Partei entgegengebracht worden ist, auch eine gewisse Belastung auf die Amtsträger sozusagen zu?
Ja, sicherlich. Es ist ja ein großer Arbeitsaufwand. Alle Augen sind dann auf diese, sind generell auf Amts- und Mandatsträger gerichtet, gerade aus der Partei selbst raus. Und wenn die was Falsches sagen, dann schreit schon mal die Basis auch auf und sagt, stopp, so aber nicht. Das kommt auch durchaus immer vor, ja.
Gibt es da so Fraktionszwang bei euch auch, wie bei anderen Parteien, wenn abzustimmen ist?
Nein. Wir sprechen uns ganz deutlich gegen Fraktionszwang aus. Es ist auch tatsächlich in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich mich irre, die Gesetzeslage so, dass es keinen Fraktionszwang geben dürfte. Wird natürlich bei anderen Parteien anders gemacht. Aber für uns ist es ganz wichtig, dass Abgeordnete ihrem Gewissen verpflichtet sind.
Freies Mandat, wie du sagst, nur dem Gewissen verpflichtet eigentlich?
Ja.
Also ist für euch tatsächlich nicht nur auf dem Papier so, sondern ihr praktiziert das in der bisherigen parlamentarischen Arbeit bereits so? Also eure Kollegen, in dem Fall die Mandatsträger, eben in den genannten Landtagen?
Ja.
Von Anfang an, ja.
Ja, gut zu hören. Dann hören wir mal, was der kanadische Singer-Songwriter Trevor Allgaier zu dem Thema meint. With the trust comes the burden. Passen eisigen Winterwetter hier in Ulm. Trevor Allgaier aus Kanada. With the trust comes the burden. Ihn kann man ja live erleben am 10. November ab 20 Uhr in der Holzwerkstatt Langenau. Aber heute ist die Piratenpartei unser Hauptthema. The Pirates, die Piraten sind, sagen sie selber von sich, Ulm ist Piratengegend, sozusagen Piratenland. Die Lisa Collins, unsere Direktkandidatin der Piratenpartei für Ulm, für den Wahlkreis Ulm, und Marco Kolpert. Die beiden wollen uns jetzt ein bisschen zu dem einen oder anderen Stichwort etwas sagen. Sie haben vorhin schon zwei genannt, wie GEMA und Stoppt ACTA. Was steckt dahinter? Was ist eure Position?
Also fangen wir mal bei der ganzen GEMA-Geschichte an, weil das natürlich das Aktuellere von beiden ist. Wir hatten die GEMA-Tanzkundgebung vor kurzem auf dem Münsterplatz, wo sich etliche Veranstalter in Ulm zusammengeschlossen haben, was auch von vielen Parteien in Ulm oder deren Ulmer Kreisverbänden unterstützt wurde, wo wir natürlich auch unseren Infostand hatten und versucht haben zu informieren, wo es im Prinzip einfach um die Tariferhöhung der GEMA oder Tarifreform der GEMA ging, wovon viele Clubbetreiber beispielsweise jetzt sagen, also es war die Rede von Preiserhöhungen bis zu 1000%. Also es hat ein Clubbesitzer, Clubbetreiber auch auf der Bühne gesagt, dass er bisher 6.000 Euro für die GEMA im Jahr bezahlt hat und jetzt 60.000 Euro bezahlen müsste nach der Tarifreform. Und das war natürlich was, was für uns auch Anlass war, zu sagen, da machen wir mit und das klären wir, da klären wir die Leute auf.
Ja, und was ist jetzt konkret Sache dazu?
Konkret Sache ist, dass es eine Petition gab, die im Petitionsportal des Bundestags eingereicht wurde. In diesem Petitionsportal ist es so, dass Petitionen, die mehr als 50.000 Unterzeichner bekommen, vor dem Petitionsausschuss behandelt werden müssen und angehört werden müssen. Und das ist mit dieser Petition tatsächlich passiert. Und dementsprechend wird der Bundestag bzw. der Petitionsausschuss des Bundestags sich mit dem Thema jetzt auch befassen müssen.
Das heißt, ganz frei kann die GEMA nicht entscheiden. Aber war es nicht so, dass die Disco-Betreiber bisher im Verhältnis zu denen, die Live-Musik präsentiert haben, deutlich zu wenig GEMA-Gebühren bezahlen mussten?
Das mag schon sein, dass sie zu wenig GEMA-Gebühren bezahlen mussten, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das sehen will. Aber es bedeutet natürlich vor allem auch für kleinere Clubs und für kleinere Einrichtungen, dass sie sich unter Umständen die GEMA-Gebühr gar nicht mehr leisten können, weil es nicht mal durch ihre Eintrittseinnahmen gedeckt ist. Und es gibt auch Beispiele von Lokalitäten hier in der Umgebung, die schon angekündigt haben, dass sie umbauen müssen und eventuell den einen oder anderen Raum schließen müssen, weil sie es einfach nicht mehr finanzieren können.
Also wenn Steigerungen in völlig andere Größenordnungen anstehen, dann scheint da irgendwas doch aus dem Ruder gelaufen zu sein. Und ich denke auch, es gibt ja auch im Mietrecht Begrenzungen, 20% zum Beispiel, dass man eben nicht mehr erhöhen kann auf einen Schlag. Da seid ihr dran, oder?
Ja, man muss dazu sagen, dass bei der GEMA ja auch noch viele andere Dinge dazukommen. Wir haben ja zum Beispiel uns auch ganz deutlich gegen die sogenannte GEMA-Vermutung ausgesprochen, wo es schlicht darum geht, dass wenn man einen Musiktitel spielt und man kann nicht nachweisen, dass der unter einer freien Lizenz veröffentlicht ist, dann muss man auch für diesen Gebühren an die GEMA bezahlen.
Obwohl es gar kein GEMA-geschützter Titel ist, genau. Da soll die Beweislast bei der GEMA liegen.
Genau,
eurer
das tut
Ansicht
sie aber
nach.
Nicht.
Tut sie im Moment nicht. Wie ist es bei Stoppt ACTA? Das war ja so vor 3 Monaten oder so mal ganz aktuell. Um was ging es da? Was ist da der Stand?
Also ACTA war ein Abkommen, das schon seit Jahren verhandelt wurde, wo es auch, also die Sache war die, dass es, also für uns, dass es sehr, sehr intransparent verhandelt wurde, dass auch nicht klar war, was genau letztendlich in der endgültigen Version festgeschrieben steht. Da gab es so Geschichten wie die Three Strikes Rule, dass wenn jemand 3-mal geschützten Content, also wenn man sich jetzt 3-mal ein urheberrechtlich geschütztes Bild beispielsweise aus dem Internet runterlädt, dass es dann vorgesehen sein soll, dass der Telekommunikationsanbieter einen aus dem Internet sperren kann. Und es ist dann immer schwammiger und immer wischiwaschi geworden, sodass es am Schluss gar nicht mehr absehbar war, was passiert jetzt genau und was wird umgesetzt, wenn dieses Abkommen in Kraft tritt. Und das war was, wogegen wir uns ganz deutlich ausgesprochen haben, weil es auch um, also da ging es auch um Patente auf Arzneimittel. Das ist zum Beispiel in Entwicklungsländern schwerer wird, an günstigere Generika ranzukommen und dergleichen.
Das Thema Internet ist ja sozusagen von Anfang an euer Kernthema. Da waren quasi die Aktivisten, die Piraten dran und haben gesagt, also da ist einiges im Argen aus unserer Sicht, das können wir so nicht stehen lassen. Wenn eins von euch jetzt so quasi 3 Minuten eine Rede halten müsste zum Thema Internet, was wäre da der Schwerpunkt? Wie würde diese Rede klingen?
Ich glaube, ich bräuchte keine 3 Minuten dafür. Ich würde wohl in meiner Rede auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das Internet aus unserer heutigen Zeit nicht mehr zurückzudenken ist, dass es, oder wegzudenken ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen auch Zugang dazu haben, weil es einfach ein immenser Schatz an Wissen ist, weil es die Menschen weltweit näher zusammenbringt. Es ist einfach ein Kommunikationsweg, der dafür sorgt, dass es in der Welt quasi keine Distanz mehr gibt, die unüberbrückbar ist, zumindest in den Teilen, die an das Internet angeschlossen sind. Und dass es einfach ein unwahrscheinlich wichtiger Faktor für uns geworden ist. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass das Internet neutral ist, nicht voreingenommen, dass man im Internet nicht nur die Informationen findet, die einzelne, sag ich mal, Konzerne oder die der Staat will, dass man im Internet findet, sondern dass wir da auch die Möglichkeit haben, uns unabhängig zu informieren.
Wenn absolute Informationsfreiheit herrscht, bedeutet es auch Verfügungsfreiheit, Nutzungsfreiheit, wird dann eventuell das Urheberrecht tangiert?
Natürlich wird das Urheberrecht, das spielt damit eine Rolle. Deswegen wollen wir es auch dementsprechend reformieren und anpassen. Das ist zumindest ein Ziel von uns. Das Urheberrecht, wie es heute besteht, kennt im Endeffekt kein Internet. Das wurde ja, jetzt lasst mich lügen, in den 60er Jahren geschrieben im Endeffekt und seither nie wieder groß verändert, bis auf kleine Feinheiten. Und damals gab es nun mal kein Internet. Damals hat man seine LPs und Musikkassetten, später dann CDs gekauft. Und da hat keiner an die Möglichkeit eines Downloads gedacht. Allein schon der Begriff Raubkopiererei ist an sich selber schon mal komplett falsch. Denn wenn ich ein Raub heißt, ich nehme es dir jetzt weg und dann hast du es nicht mehr. Wenn ich jetzt von dir eine MP3 kopiere, dann hast du sie ja immer noch, bloß ich habe sie auch. Ja, also allein schon so, da fängt es schon mal an, nur in Begrifflichkeiten, dass da was geändert gehört.
Und man muss ja dazu sagen, dass der Aufschrei auch damals bei den Leerkassetten schon riesengroß war. Als die Leerkassetten das erste Mal im Verkauf waren, dass die Leute damals schon gesagt haben, um Gottes Willen, das wird die Musikindustrie so viel Geld kosten und das ist das Ende das Ende von allem und ganz furchtbar tragisch und die Leute werden sich alles nur noch vom Radio aufnehmen und das ist so nicht eingetreten.
Da waren halt so Pauschalen auf der Kassette drauf sozusagen. Also die Leute haben eben nicht nur den Material- und Herstellungswert gezahlt, sondern so einen kleinen GEMA-Anteil mitbezahlt.
Das würde, ist heute noch so und das ist auch bei USB-Sticks zum Beispiel so.
Und würde das jetzt sozusagen aus eurer Sicht im künftigen Urheberrechtsgesetz entsprechend geregelt werden müssen?
Es gibt einige Dinge, die im Urheberrechtsgesetz geregelt werden müssen. Meines Erachtens nach sind auch diese Abgaben auf CDs, auf USB-Sticks, was man absolut neu überdenken muss. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ich kaufe mir einen USB-Stick, ich bin selber Künstler, ich mache Musik, ich möchte nur meine eigene Musik auf diesem USB-Stick speichern. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, ich möchte kein GEMA-Mitglied sein und trotzdem muss ich für einen USB-Stick, den ich nur für meine Zwecke verwende, eine Pauschalabgabe bezahlen.
Also das müsste sich ändern. Was müsste sich weiterhin ändern innerhalb des Urheberrechts?
Also ein Punkt, den wir ja auch wollen, ist die Laufzeit der... Hilf mir gespannt, wie heißt...
Ich weiß nicht, worauf du raus willst.
Die 70 Jahre.
Also die 70 Jahre, genau. Solange ist eben das Urheberrecht, der Urheberrechtsschutz vollumfänglich da und dann läuft er ab, dann wird es frei verfügbar.
Genau, 70 Jahre.
Das sind wir 70 Jahre nach Tod des Autors. Also es sind nicht pauschal 70 Jahre.
Und das sehen wir als definitiv viel zu lange an und würden das auf 10, 20 Jahre wieder runtersetzen wollen.
Also, dass es dann einfach frei verfügbar wird, damit auch ein Film dann gezeigt werden kann oder ein Theater es leichter hat, Aufführungen zu machen sozusagen und nicht irgendwelche Erben, die den Autor nicht mehr kannten, sozusagen da noch beglückt werden.
Genau.
Das ist also die Form der Öffnung, der Zugang sozusagen, der einfach verbessert, verbreitert werden soll für jedermann.
Ja, und es geht auch zum Beispiel auch um Bildungssachen, also dass man... dass Bildungseinrichtungen, wie man das letztendlich handhabt, dass der Urheber auch quasi seine Entlohnung dafür bekommt und man sagt, es muss eine staatliche Pauschalabgabe gezahlt werden, damit alle Schulen und alle Hochschulen die Lehrmaterialien frei verfügbar haben. Das müsste man in dem jeweiligen Fall schauen, wie man das am besten macht. Aber die Gebühren, die teilweise, oder auch wenn man sieht, ich bin Berufsschülerin, ich muss alle meine Bücher selber kaufen und dann darf mein Lehrer nicht mal das PDF zum Buch der Klasse zeigen. Und das ist was, wenn es um Bildung geht, sollten solche Dinge einfach anders reguliert werden.
Wird das jetzt im anstehenden Parteitag konkret ausformuliert oder wie weit ist das bei euch schon festgeschrieben?
Das steht schon fest, das ist beim letzten Programmparteitag schon entschieden worden. Das steht in unserem Wahlprogramm, das wir angefangen haben zu bauen, schon fix drinne und das wir jetzt dann beim nächsten Parteitag erweitern.
Dort heißt, glaube ich, auch WLAN für alle. Was bedeutet jetzt das konkret?
Das bedeutet konkret, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Internet ist aus unserer heutigen Zeit nicht wegzudenken. Und deswegen sollte zumindest jeder theoretisch die Möglichkeit haben, auch Internet zu bekommen. Also da geht es im Grunde genommen darum, dass die Infrastruktur soweit ausgebaut wird. Wenn jemand sagt, ich möchte das trotzdem nicht, ich möchte kein Internet, dann ist das seine freie Entscheidung.
Geht es da auch um Geschwindigkeiten?
Habe ich gerade nicht konkret im Kopf.
In gewisser Weise ja. Also eine Breitbandverbindung ist heutzutage einfach Standard. Und wenn ich sehe, gerade im ländlichen Gebiet, wie viele haben noch irgendwelche Internetverbindungen weit unter einem Megabit, damit kann man heutzutage einfach nichts mehr machen. Da braucht man ja allein schon Minuten, bis irgendein einfaches YouTube-Video geladen ist.
Die Leute sind also quasi nicht wirklich im Internet drin, sagt ihr?
Nicht ausreichend, nicht so, dass sie es wirklich für sich nutzen können. Natürlich ist es in städtischen Gebieten wiederum anders, aber wie Marco schon gesagt hat, im ländlichen Raum ist es einfach oft so, dass die Leute eine Verbindung haben, mit der sie einfach nichts machen können.
Was kann die Politik tun, um diesen ländlichen Raum jetzt insofern zu unterstützen oder um, weiß nicht, muss man da die Anbieter, muss man denen da Geld geben oder muss man den Leuten da Geld geben oder wie kann man das überhaupt steuern, dass das verbessert wird?
Allein schon kann man es steuern, indem man hergeht und sagt, wir müssen jetzt die Straße aufreißen, weil wir neue Rohre für Wasserleitungen zum Beispiel legen müssen. Dann könnte man doch da gleich auch ein ordentliches Glasfaserkabel mit reinlegen, beziehungsweise zum Beispiel dann dem Netzanbieter anbieten, du pass auf, im Zuge des Umbaus kannst du doch gleich dein Glasfaser damit reinlegen und du hast wieder neue Gebiete mit super erschlossen und zahlst zum Beispiel nur einen Bruchteil des Geldes. Das wird de facto einfach nicht gemacht. Sondern wird anstattdessen zweimal die Straße aufgerissen, nämlich einmal von der Stadt zum Rohr reparieren und einmal um das Glasfaserkabel zu legen, irgendwann, wenn der Anbieter meint, wir brauchen da jetzt was.
Aber die Schildbürger haben das doch immer so gemacht, mit Erfolg praktiziert, oder? Sind doch richtig weltbekannt geworden damit, mit solchen Maßnahmen.
Ja, die Frage ist, ob wir auf die gleiche Art und Weise bekannt werden wollen wie die Schildbürger.
Die haben ja auch versucht, die haben dann vergessen, beim Hausbau Fenster einzubauen. Da haben sie gesagt, naja, wir nehmen einen Sack, fangen draußen die Sonne ein und lassen die im Haus wieder frei. Okay. Staatliche Transparenz statt gläserner Bürger.
Ja, also es gibt viele Politiker und politische Bestrebungen darüber, den Bürger immer mehr Freiheiten zu nehmen, siehe Vorratsdatenspeicherung, Überwachungskameras und solche Dinge. Und genau dagegen wollen wir auch angehen. Wir wollen hergehen und sagen, hallo, der Bürger hat auch ein bisschen Recht darauf zu tun, was er für richtig hält. Natürlich auch im gesetzlichen Rahmen. Das ist ganz klar, dass ich jetzt hergehe und jemand verprügel, dass das bestraft wird, ist ganz klar. Aber ich will nicht, dass der Staat mich als einfachen Bürger überwacht. Andersrum ist es, das transparenter Politiker wollen wir hier darüber hinaus. Ich will aber nachvollziehen können, was mein Politiker, den ich womöglich auch noch gewählt habe, der für mich arbeitet mit meinen Steuergeldern, was der treibt. Ich möchte wissen, was er abstimmt, wie er abstimmt und eventuell sogar noch, warum er darüber abstimmt. Und ich will wissen, was der in Berlin oder in Stuttgart, je nachdem, was auf welcher Ebene, so treibt. Und ich bezahle ihn ja auch dafür. Also will ich auch wissen, was ich für mein Geld kriege.
Informationelle Selbstbestimmung. Was bedeutet das für euch als die Piratenpartei?
Ja, bei informationeller Selbstbestimmung geht es darum, wie Marco eben schon angedeutet hat, dass immer mehr Daten von Bürgern gesammelt werden. Bei informationeller Selbstbestimmung geht es aber auch gerade um so Sachen wie PayPal. Oder Payback ist es. Payback, dass man da die Daten rausgibt, um einen Rabatt oder Punkte zu kriegen und letztendlich werden die Daten aber zusammengetragen und man kann so ein Profil erstellen, was kauft derjenige ein und so weiter. Und wenn man dann irgendwann hergeht und sagt, ach Moment mal, die verkaufen meine Daten, die fertigen da ein Profil von mir an und sagt, ich möchte das nicht mehr, dass die meine Daten haben, dann hat man in der jetzigen Zeit quasi jeden Überblick verloren, wo die Daten eigentlich hin sind. Und ja, das ist was, wo die Leute selber entscheiden, also die Leute sollten darüber aufgeklärt sein, wo ihre Daten sind, wer die Daten hat, was damit gemacht wird und sollten dann auch die Möglichkeit haben, diese Daten ab einem gewissen Punkt löschen lassen zu können.
Diese Rabattkarten nehmen ja immer mehr überhand. Wenn man sich sozusagen da schützen möchte, frei halten möchte, muss man dann quasi ganz auf diese Dinger verzichten?
Ja, aber es fängt ja allein auch schon damit an, dass ich jetzt heute umziehe und mich beim Meldeamt registriere, was ich ja gesetzlich muss. Das Amt darf meine Daten weitergeben. Und da habe ich schon keine Handhabe mehr, wohin überhaupt meine Daten weitergegeben werden, was überhaupt weitergegeben wird. Und die wenigsten wissen, dass man sich dagegen ganz einfach wehren kann mit einem Formular, wo ich zum Amt gehe und sage, das hast du bitte zu unterlassen.
Ja, müsste das nicht umgekehrt sein, dass man sozusagen gefragt wird, willst du, dass es weitergegeben wird?
So sollte es eigentlich auch sein.
Wird es irgendwann so sein?
Hoffentlich.
Genau.
Jetzt war jetzt gerade das Mikro zu, als du gesagt hast, hoffentlich, Lisa. Ich sag's nochmal deutlich, damit es jeder hört. Also da ist von euch aus dann dran zu arbeiten.
Ja, also es gibt auch einmal im Jahr den Opt-out-Day. Der findet immer im Herbst statt und das Ziel des Opt-out-Days ist, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie bei ihrem zuständigen Meldeamt tatsächlich ein Kärtchen vorbeibringen können. Also wir hatten da auch vorgedruckte Postkarten dieses Jahr und sagen können, ich möchte das nicht, möchte nicht, dass meine Daten weitergegeben werden. Und das war eine Aktion, wo wir auch mit einem Infostand hier in der Hirschstraße standen und versucht haben, die Leute aufzuklären. Das Problem ist, dass solche Aktionen natürlich immer nur eine Handvoll Leute erreichen und dass es trotzdem noch ganz vielen Leuten nicht klar ist, dass ihre Daten verkauft werden. Und da müssen wir, glaube ich, einfach weiter mit viel, viel Aufklärung an die Sache rangehen, das den Leuten mitteilen und hoffentlich auch irgendwann dafür sorgen, dass es die nötigen Gesetzesänderungen geben wird.
Die Gesetzesänderung ist das eine, die Aufklärung ist das andere. Wie wird es angenommen von den Leuten, diese Aufklärung?
Also ich glaube, die meisten Leute sind erstmal ganz, ganz positiv. Also wenn man hingeht und auf die Leute zugeht und sagt, es ist mir im Endeffekt egal, wen sie wählen gehen, solange sie wählen gehen, ich möchte ihnen heute nur Informationen mitgeben, dann sind die Leute eigentlich immer sehr, sehr positiv gestimmt und freuen sich über die Informationen.
Gibt es da auch Gespräche dann über Inhalte oder endet es meistens damit, dass man denen was in die Hand drückt und sagt, lies es doch mal durch?
Das ist ganz individuell. Der eine kommt nur vorbei und will ganz kurz mal fragen, was wir denn machen und so. Der andere geht her und bleibt aber auch eine Stunde stehen und fragt uns regelrecht aus.
Das heißt, da kann man dann echt ein Gespräch über Themen führen?
Absolut.
Open Access ist auch für euch ein wichtiges Stichwort. Was bedeutet das?
Bei Open Access geht es einfach darum, dass zum Beispiel Forschungsergebnisse, die öffentlich gefördert wurden oder die aus öffentlichen Geldern bezahlt wurden, dass die auch der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden.
Welche weiteren Themen sind denn für euch wichtig oder auch für euch persönlich schon wirklich besetzt?
Also generell haben wir uns als Partei dem gesamten Themenspektrum geöffnet, mit einem Beschluss in Bingen damals beim Bundesparteitag. Und wir arbeiten halt daran, dass wir diese Themen jetzt so nach und nach alle besetzen. Wie anfangs schon gesagt, wir sind erst 6 Jahre alt. Die Partei, wie sie heute besteht, gibt es seit 1 bis 2 Jahren. Und man kann einfach nicht erwarten, dass innerhalb von so kurzer Zeit alle Themen von vornherein schon klar abgesteckt sind. Das ist auch nicht gewollt, weil sonst kann ja, weil wir wollen ja, dass viele Leute mitarbeiten. Und wir haben jetzt, wie vorhin schon gesagt, sehr viele Anträge für Bochum für den nächsten Parteitag. Und ja.
Ich denke, wir sind auch bei weitem keine Ein-Themen-Partei. Wir haben Aussagen zur Familienpolitik, wir haben Aussagen zur Bildungspolitik, Geschlechterpolitik ist für uns auch was. Also wir haben viele, viele Themen. Das Problem ist, dass oftmals gerade Vertreter der Presse von diesen Themen nichts wissen oder nichts wissen wollen, dass wir immer wieder auf eine Ein-Themen-Partei reduziert werden, die kein Programm hat. Und das ist also bei weitem nicht der Fall.
Also der Vorwurf gegenüber der Piratenpartei, der schwingt ja schon so ein bisschen durch die Gesellschaft. Ihr seid ja im Internet, da habt ihr gute Ideen, aber was macht ihr sonst so? Also ihr könnt quasi jetzt dem entgegnen mit dem, was ihr schon gesagt habt. Viele Themen, Bundesparteitag, da wird auch weiter dran gearbeitet, was zu fixieren. Dann bilden sich doch gewisse Konturen sozusagen.
Ja, genau. Ich denke auch unser Parteiprogramm oder unser Grundsatzprogramm wird vermutlich nie an den Punkt kommen, an dem wir auf alle Fragen eine Antwort haben, weil unser Sinn und oder unser Ziel ist ja, dass wir uns weiterentwickeln und unser Ziel ist auch, dass wir das Programm stetig erweitern. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen und sagen, das war's jetzt müssen wir nichts mehr arbeiten, jetzt haben wir alles, sondern muss ja sich die politischen Gegebenheiten immer wieder neu anschauen und immer wieder hinterfragen, ist das, was wir vor 5 Jahren beschlossen haben, tatsächlich so noch zeitgemäß?
Und man muss auch sagen, wir waren von Anfang an, also von Gründungstag an, noch nie eine Ein-Themen-Partei. Das wurde uns einfach immer nur vorgeworfen. Wir haben von Anfang an das Urheberrecht drin gehabt, wir haben von Anfang an klar die Internet-Themen drin gehabt, was auch bezüglich Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel angeht, aber auch von Anfang an Bildungsthemen.
Ihr wart auch ganz früh dabei beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da habt ihr, glaube ich, euch sehr früh entschieden.
Das war, glaube ich, 2010.
Es war letztes Jahr.
Oder letztes Jahr.
Es war 2010, war Reset. Jetzt mal schauen, ob ich es zusammenkriege. Recht auf existenzielle Teilhabe. Irgendwie so. Das war im Endeffekt eine Vorstufe zu unserer Richtung BGE. Und seit einem Jahr haben wir das BGE im Wahlprogramm stehen, dass wir ein BGE befürworten, dafür eine Enquete-Kommission gerne hätten und am Ende, der das durcharbeitet und durchexerziert, durchrechnet, weil da wirklich die Fachleute sind und am Ende aber dem Volk in eine Volksabstimmung zum Entscheid gibt und sagt, hier bitte entscheidet aber selber, wir machen euch nur den Vorschlag.
Politik braucht ein Update. Die Piratenpartei ist sozusagen hinter diesem Slogan zu finden. Kann man das so zusammenfassen?
Ich würde sagen ja, weil wir doch einige Sachen ganz anders angehen, von vornherein ganz anders anpacken, dadurch, dass wir allein schon alles öffentlich machen. Man kann ja bei uns wirklich alles nachlesen oder so ziemlich alles nachlesen. Und Wir gehen auch halt ganz anders her. Wir suchen uns halt wirklich, wir hören auf die Leute, wir reden mit den Leuten mehr, glaube ich. Das hat zumindest auch unser OB-Kandidat in Stuttgart bestätigt. Das war ein ganz anderer Wahlkampf. Er wurde ganz anders wahrgenommen wie die anderen Politiker, weil er wesentlich näher am Bürger war. Und ja, also ich glaube schon, wir machen einiges anders und so.
Sagt doch mal die Kontaktadressen, die Möglichkeiten, wo man sich über euch informieren kann und was so in den nächsten Tagen und Wochen bei euch ansteht.
Also ich glaube, da wäre zum einen mal die Seite, also einfach piratenpartei.de. Das ist natürlich, wo man Informationen über die Piratenpartei an sich findet. Da gibt es dann die einzelnen Untergliederungen. Für Baden-Württemberg ist das piratenpartei-bw.de und dann auch für Ulm piratenpartei-ulm.de. Und da findet man also gerade auf der Seite der Ulmer auch alle Termine, die wir hier haben. Auch die Stammtischtermine sind eingetragen und da kann man auch jederzeit mal draufschauen und gucken, wo findet irgendwas statt. Auch Aktionen sind eingetragen, wo kann ich die Piraten treffen, wo finde ich einen Ansprechpartner, wenn ich Fragen zu einem konkreten Thema habe. Das findet sich alles auf der Seite.
Bleibt mir euch herzlich zu danken für eure Beiträge und ich wünsche euch natürlich viel Spaß, viel Freude mit der politischen Arbeit und entsprechend dann auch den verdienten Erfolg.
Dankeschön und danke, dass wir hier sein durften.
Und Dankeschön.
Das war's dann schon wieder in der heutigen Plattformredaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde. Friedrich Hoog, danke fürs Zuhören. Hier ist nochmal Musik, sozusagen auch ein bisschen aus der Kälte, mit Tom Russell und Winnipeg.